noch zuführen. Hier spüren Sie, wie unsäglich diese Märchenskepsis, ja Märchenfeindschaft innerhalb der Religion eben einfach ist. Gleichzeitig muss ich Ihnen aber auch sagen, und das hat der Direktor ja auch angedeutet, Märchen haben auch in der Pädagogik natürlich einen sehr negativen Standpunkt gehabt. Als ich noch Psychologie studiert habe, haben wir über Märchen gelernt, ein bisschen gehört, aber immer sehr distanziert. Das war so in den späten 60er, 70er Jahren. In der Zwischenzeit sind Jahrzehnte vergangen. Und ich muss Ihnen sagen, warum? Warum hat man Märchen in der Pädagogik einfach gering geschätzt? Das Erste, weil man gesagt hat, Märchen sind sehr wirklichkeitsfremd. Sie stehen der Entfaltung des Verstandes entgegen. Sie stehen der Vernunft entgegen. Sie sind überhaupt nicht realitätsgerecht. Sie sind überhaupt nicht faktilitätstreu. Da gibt es Hexen, Könige, Zauberer, Elfen. Das gibt es ja im wirklichen Leben gar nicht. Und das Zweite, was man auch gesagt hat, Märchen enthalten so viel Hässliches, so viel Grausames, so viel Böses. Dabei sollte sich doch Erziehung am Guten, Wahren und Schönen orientieren. Und in den Märchen, was da für Figuren vorkommen, die Kinder fürchten sich ja wirklich. Und das ist ja entsetzlich. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, ich möchte Ihnen das Herz ja nicht schwer machen. Aber Sie wissen schon, was Kinder in unserer Gesellschaft mitmachen. Sie wissen schon, wie das Schicksal unserer Kinder in unseren Familien heute ausschaut. Es ist nicht so, dass Kinder ohne Leid durch die Kindheit gehen. So halt erleben Kinder ein Schicksal, ein Herzeleid mit 10, 12 Jahren, das sie früher ein ganzes Leben überhaupt nicht hatten. Und das Schicksal der Kinder geht heute oft nicht gut aus. Kinder passieren uns heute manchmal. Wir sind nicht in einer Welt, die für Kinder gebaut ist. Wenn Sie sagen, in Kärnten wird Welt um Kinder gebaut, dann unterstelle ich Ihnen heute, Sie wollen heute nur nirgends anders. Sie wissen halt nicht, wie man Welt baut, damit Kinder ein geglücktes Dasein haben. Das ist schon ein Unterschied zwischen Märchen und der realen Welt unserer Kinder, dass hier das Elend sich fortsetzt in den neuen Familien. Und Märchen gehen nicht gut aus. Das Leben dieser Kinder nicht immer. Unsägliche Kinder sterben täglich an Herzeleid, an fehlender Zuneigung, an fehlender Orientierung. Das ist das Problem, das wir auch haben. Und da ist es also merkwürdig, wenn wir gerade das Hässliche, das Schreckliche, natürlich führen Märchen in Furchtbares hinein. Natürlich führen Märchen zum Beispiel bei Hänsel und Gretel, da steht das Haus am Waldesrand. Die Kinder gehen heraus aus dem Haus, sie könnten ja vom Wald weggehen. Aber im Märchen gehen Kinder, wenn sie aus einem Haus gehen, das am Waldesrand steht, nie vom Wald weg, sondern in den Wald hinein. Und dann fängt es natürlich an. Aber das entspricht der Erfahrung der Kinder. Nur ein Unterschied ist es schon, wenn die im Wald sind. Sie verirren sich, sie kommen zu allen möglichen Gestalten und es wird schwer für Kinder. Aber da bilden wir ab, was Kinder eben einfach durchmachen. Das spielt sich in der Seele unserer Kinder ab, was eben bei Hänsel und Gretel passiert, dass sie dieser Hexe begegnen. Aber manches Mal werden die Kinder dieser Hexe nicht Herr. Und nicht allen Kindern gelingt es, das Böse so zu besiegen wie bei Hänsel und Gretel. Und dann kommen sie ja aus dem Wald wieder heraus. Sie wissen schon, dass das ihnen gut ausgeht. Unzählige Kinder irren in ihrer ganzen Kindheit im Wald herum. Und sie treffen Hexen, alles Mögliche. Und sie kommen nie heraus und sie besiegen die auch nicht. Deshalb hat es Märchen schon von allen Zeiten, zu allen Zeiten, solange es Menschen gegeben hat, gegeben, weil sie Hoffnung machen wollten, dass es nicht so sein muss, wie es eben tatsächlich eben ist. Natürlich gibt es hier Hexen, Zauberer, Bösewichte, Angst, aber am Ende finden sie, gerade im Hänsel und Gretel ist es ja noch einmal spannend, dass sie dann das Hexenhaus verlassen, die Hexe ist tot, sie kommen dann aus dem Wald heraus, aber sie kommen drauf, es ist nur eine Lichtung. Und sie wissen, eine Lichtung ist halt, dass wieder der Wald anfängt. Dann musst du wieder hinein, Aber endlich einmal überwinden sie auch dann diesen Wald und dann kommen sie aufs freie Feld. Aber es gibt noch eine Szene, auch im Hänsel und Gretel, die auch so das Leben realistisch spürt. Manchmal glaubt man, jetzt habe ich es überwunden, jetzt geht's gut. Was passiert denn, Hänsel und Gretel? Jetzt kommen sie zum Fluss, den sie wieder überqueren sollten, und keine Brücke. Wissen Sie, das ist sie. Sie sehen, zurück wollen sie nicht, können sie nicht, nach vorn können sie auch nicht, aber dann kommt Rettung in Form eines Schwans. Und dann passiert auch etwas, was eigentlich zum Lebenswissen von uns Menschen gehören könnte. Das kann man sich erwerben. Da muss man auch nicht alt werden. Das kann man schon in Jugend erwerben. Dann denken Sie sich, wenn wir uns zu zweit auf den Schwanz setzen, das wird er nicht schaffen. Er wird untergehen. Dann trennen sie sich und sie steigen das einzige Mal, wo Hänsel und Gretel, die ja sonst immer zusammen sind, sich trennen. Die Gretel steigt zuerst auf den Schwan. Es gibt Situationen im Leben, die kann man nur alleine bewältigen. Da darf Ihnen schon auch die Heilige Schrift einfallen, da darf Ihnen schon auch Jesus im Garten Gethsemane einfallen, wo er ja noch ursprünglich Apostel mitnimmt und sagt, wacht doch mit mir, bleibt bei mir. Und sie bleiben dort und er geht zum Gebet und er muss feststellen, sie schlafen ein. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt Situationen im Leben, die kann man nur allein bewältigen. Auch wenn man noch so glücklich mit Partner, mit Partnerin ist. Das sagt uns, und tatsächlich, der Schwan bringt das Gretchen hinüber, der Schwan kommt zurück, der Hansel steigt dann auch drauf und dann sind sie ja wieder zusammen. Aber das zeigt doch die Individualität des Menschen, die Einzigartigkeit des Menschen und so weiter. Das heißt, es geht natürlich in den Märchen zauberhaft einfach zu. Aber Sie wissen, wenn Sie die Wirklichkeit nur sehr realistisch sehen und sagen, ich glaube nur, was ich sehe, oder ich will alles abwägen und so weiter, dann dürfen Sie den keiner haben, den Sie keiner haben. Weil das haben Sie zwar überlegt, na und wie ist es ausgegangen? Da verstehen Sie, wenn Sie wirklich meinen, dass Sie ein Vernunftwesen sind, dürfen Sie das zentimus nur nicht machen. Wir sind denn nicht nur vernunftgesteuert, sondern wir sind ganzheitlich, und da spielt natürlich die Seele eine entscheidende Rolle. Natürlich haben wir uns dann entschieden und gesagt, ich will mit der schon gut gehen. Ein bisschen Betten hilft da. Wann hilft nicht einmal das? Da kann aber der Pfarrer nichts dafür. Das heißt, ich bringe Ihnen so die Idee von Menschen, dass ich sage, ich bin ein Vernunftmensch. Ich mache also nur, was ich also durchschauen kann. Wissen Sie? Also Intelligenz ohne Gefühl ist der Nährboden des Bösen. Das ist wirklich wahr. Wenn Menschen sagen, ich habe das ganz rationell gemacht und so weiter, dann reißt es mich an meine Vernunft und den mache ich am Boden. Erich Fried hat dazu ein Gedicht gemacht. Ein Mann ging in den Wald, und man hörte ihn noch lange lachen über die Märchengewalt der Elfen und Drachen. Denn er kannte die Zauberpflanzen nach der Botanik gesetzen und er wusste, dass Irrlichter tanzen, wenn im Grund sich Substanzen zersetzen. Der Wald nahm ihn auf, der Wind sang wie sonst in den Zweigen, der Bach nahm wie sonst seinen Lauf, der Rest war Zirpen und Schweigen. Wo er geblieben ist, der Mann, das musst du ein Irrlicht fragen, wenn es will, das kann den Weg zum Drachen dir sagen. Und trinkst du drei Kräuter, so tragen dich Drachenflügel zu seinem Kerker unter den Elfenhügel. Der Kluge, der Rationale, der rein Intellektuelle, er ahnt nicht, dass die Wirklichkeit der Welt nicht nur die sichtbare Welt ist, sondern auch die Welt, die unsichtbare Welt der Seele. Und wenn sie nach Freud gehen, wissen sie, dass zwei Drittel unserer Seele uns sogar unbewusst ist. Wenn Sie glauben, Sie sind Herr in Ihrem eigenen Haus, na, dann haben Sie sich täuscht. Sie werden gesteuert, Sie werden geleitet. Sie können nur hoffen, dass das so gut ausgeht. Ja, aber wenn Sie sagen, ich mache nur, was ich will. Das heißt also, das Schicksal des aufgeklärten Menschen ist eben, dass er meint, die Welt mit Verstand und Vernunft alleine in den Griff zu bekommen. Und dabei wird er oft überwältigt von den verschlungenen tiefen Kräften des eigenen Bewusstseins. Übrigens, es ist kein Zufall, dass in der Pädagogik, und jetzt komme ich wieder zurück, die Renaissance der Märchen zusammenfällt mit jener Zeit, als die Welt schon so entzaubert war, als wir sie schon so rationell gestaltet haben, dass es für manche fast schon unerträglich war. Dass wir tatsächlich, also ich kann mich auch theologisch erinnern, das war so die Zeit, die auch vorbei ist, ja, wo wir, wenn wir neue Kirchen gebaut haben, haben wir immer Mehrzweckräume gebaut. Da war dann kein Unterschied mehr zwischen einer Kirche und einer Autobusgarage aus dem Busgarten. In der Zwischenzeit haben wir gesagt, du brauchst für alle spezielle Räume. Autobus braucht eine Garage und die Kirche braucht, wenn die Seele sich zu Gott erheben will, aber auch, dass wirklich, wenn sie in die Kirchen einkommst, dass du sagst, das ist so schön, dass du auf die Knie fallst von lauter Schönheit und nicht, dass dich so schreckt und du fallst in die andere Richtung. Es hat solche Kirchen gegeben, die haben wir heute alle nicht mehr, wenn wir heute neue Kirchen bauen. Wir bauen nicht viel Leute, weil wir nicht viel Leute brauchen. Gell? Aber wenn wir eine neue bauen, dann bauen wir sie also so, dass sie wirklich die Seele erfüllt, dass sie erhoben wird. Das war übrigens auch die Zeit in der Pädagogik, dass wir eben durchaus dieses Rationelle so weit getrieben haben, dass diese nüchterne Sachlichkeit, diese bloße nüchterne Betrachtung allein nicht mehr genügt hat. Religiös ist uns das ein bisschen entglitten, wenn Sie an die Esoterik denken. Das ist ja gar, manche sind glücklich geworden dabei, manche sind sogar erreicht worden dabei. Aber dieser Esoterik-Buch, der ja in Kärnten jetzt statistisch gesehen relativ groß war. Größer wie in Tirol zum Beispiel. Weißt du, weil Tiroler eine andere Art der Religiosität haben. Bei uns in Kärnten war die Religiosität nie so tief verankert. Wissen Sie, also wir waren immer so eine freischwebende Religiosität. Wir haben ein bisschen probiert. Wir waren nicht richtig unreligiös, aber sehr religiös. Also Weltmeister im Religiösen sind wir nicht. Und da hat es natürlich die Esoterik erfasst. Was denn, da hat man gemerkt, mit uns kannst du fast alles machen. Wir haben fast alles geglaubt. Es hat fast nichts gegeben, was man nicht geglaubt hat. Wir haben, also, ich möchte Ihnen ja,
ich kenne sie ja nicht, aber ich kenne die Kärntner, ich bin selbst Kärntner. Ich habe eine Kärntner Seele, ich atme Kärntner Luft, ich denke Kärntner.
Also insofern weiß ich, wie wir sind. Ich weiß, wie sie in Klauntal ist. Es wird im Trautal nicht viel anders sein. Ja, ich muss Ihnen sagen, hier war
zum Beispiel noch mit dem Mondkalender, muss ich Ihnen sagen, es gibt natürlich Leute, die haben den Mondkalender am Nordkasten liegen, schauen sie jeden Tag da ein und so weiter. Es gibt keinen Friseur, auch im Spital, der nicht nach dem Mondkalender schneidet.
Ich wundere mich, dass manche Frauen trotzdem noch so ausschauen. Wenn ich aber den Frauen sage, suchen sie in einer leichten Friseur, wie sie ausschauen, sagt ihnen, ja, da ist mal die falsche Mondphase.
Das ist also, wenn Sie wollen, dieses Entgleiten von der Nüchternheit in eine ganz Obstrosität.
Natürlich hat der Mond einen Einfluss auf den Mensch, das ist ja gar keine Frage, einen Einfluss auf die Welt, auf das Wasser. Natürlich, Ebbe und Flut ist ohne Mond überhaupt nicht vorstellbar. Und natürlich hat der Mond auch auf den Menschen einen Einfluss, wenn sie zu 80% aus Wasser bestehen.
Na, ein Unterschied ist schon zwischen Ihnen und dem Ozean. Sie haben mal hier. Das hat der Ozean nicht. Und das kann man ein bisschen ausgleichen.
Das ist also, was ich Ihnen sagen wollte, es ist uns passiert, weil wir alles so nüchtern gestellt haben.
Ach, mit der Esoterik. Und das war auch die Zeit, als die Märchenrenaissance eben dann in der Pädagogik eben wieder entstanden ist.
Denn ich muss Ihnen sagen, das war auch die Zeit, als man dann langsam wieder angefangen hat, wenn Sie an ganz bestimmte Märchentraditionen denken und so weiter, dass man dann sie neu entdeckt hat und gesagt hat, Märchen sind für den Ernstfall des Lebens erzählt. Durch sie erfährt der Mensch, wie er in Grenzsituationen bestehen kann und wie er auch gewandelt werden kann. Ich muss Ihnen sagen, die Renaissance der Märchen hat nicht in der Pädagogik stattgefunden, sondern hat auch in der Religion stattgefunden. Ich nenne nur einen Namen, Eugen Drewermann, wobei ich Ihnen sagen muss, selbst wenn Sie den nicht kennen, sage ich Ihnen nur, er war so einer der theologischen Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Er hatte Märchen ein bisschen psychoanalytisch interpretiert, aber nicht nur Märchen, sondern auch unsere Heilige Schrift. Gell? Bei den Märchenfahrern war es uns wurscht. Wenn er aber mit